Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD und deren Kontrolle durch die Wirtschaftsprüfung. Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, sowie deren Konkretisierung durch die European Sustainability Reporting Standards, ESRS, steigen ab 2024 stufenweise die rechtlich verpflichtenden Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen bzw. Konzernen. Mit dem Inkrafttreten der CSRD ist auch die externe Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung zum ersten Mal als Pflicht verankert. Während die Anforderungen an Unternehmen in Bezug auf den Nachhaltigkeitsbericht langsam konkret werden, ist oft noch unklar, wie die Prüfung des Berichts und der dahinterliegenden Prozesse ablaufen wird. Hier im Podcast sollen daher die möglichen Herausforderungen für Unternehmen, aber auch für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften diskutiert werden. Darüber können wir heute mit Jule von Heimburg und Saskia Stohlmann sprechen. Jule von Heimburg arbeitet als Managerin bei Deloitte im Bereich Sustainability Assurance. Zu den Schwerpunkten ihrer Tätigkeit zählt die Prüfung nicht finanzieller Erklärungen von Unternehmen bzw. Konzernen sowie die Beratung zu nachhaltigen Themen. Saskia Stohlmann ist als Consultant bei Deloitte. Auch ihr Bereich ist Sustainability Assurance mit einem Fokus auf der Prüfung von nicht finanziellen Erklärungen von Industrieunternehmen bzw. Konzernen. Guten Tag, Frau von Heimburg. Grüß Sie, Frau Stohlmann. Willkommen bei den Fachfragen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Hallo.
Schon seit 2017 sind große kapitalmarktorientierte Unternehmen bzw. Mutterunternehmen gemäß dem CSR-RUC dazu verpflichtet, jährlich eine sogenannte nicht finanzielle Erklärung abzugeben, die bereits umfassende Nachhaltigkeitsinformationen enthält. Frau von Heimburg, inwiefern erweitert und konkretisiert die EU-Kommission mit der CSRD jetzt diese Berichtspflicht?
Ja, im Rahmen des European Green Deals wurde diese alte Richtlinie weiterentwickelt zur CSRD. Und durch die CSRD hat die EU-Kommission den Grundstein entwickelt für die Transformation der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die CSRD hat eine Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie eine fortgeschrittene EU-weite Standardisierung zur Folge und wird daher auch gerne mit der Einführung der International Financial Reporting Standards, kurz IFRS, verglichen. Nur, dass hier eben die Unternehmen bereits jahrzehntelang ihre finanziellen Informationen erfasst und veröffentlicht haben, wohingegen die CSRD bei einigen Unternehmen oder bei vielen Unternehmen erstmalig Informationen zur Nachhaltigkeit veröffentlichen müssen. Unter dem CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz, wie Sie auch gerade schon angesprochen haben, dem CSR-RUC, waren bisher nur große kapitalmarktorientierte Unternehmen zu einer Veröffentlichung der nicht finanziellen Erklärung verpflichtet. Jedoch war eben diese bisherige Gesetzesgrundlage verhältnismäßig offen gehalten. Das CSR-RUC hat beispielsweise Angaben gefordert zu den Aspekten der Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Jedoch gibt es hier eben keine festgesetzten berichtspflichtigen quantitativen Datenpunkte. Ebenso orientiert sich die bisherige Berichterstattung an einem einfachen Wesentlichkeitsbegriff. Das bedeutet, dass lediglich Themen als wesentlich erachtet werden im Unternehmen, wenn diese sowohl eine finanzielle als auch eine Impact-Wesentlichkeit für diese festgestellt wurde. Dieses wurde unter der CSRD auf eine doppelte Wesentlichkeit angehoben, also das Vorhandensein von entweder finanzieller oder einer Impact-Wesentlichkeit. Ebenso bestand unter dem CSR-RUC bisher keine verpflichtende Prüfung der nicht finanziellen Erklärung durch einen externen Prüfer, sondern die Prüfung unterliegt derzeit gemäß dem Artikel 171 Aktiengesetz dem Aufsichtsrat. Eine externe Prüfung durch den Abschlussprüfer kann jedoch beauftragt werden, was auch in der Realität häufig durch Haftungsüberlegungen heraus genutzt wird. Die CSRD hingegen sieht derzeit eine Prüfung durch einen externen Prüfer vor. Darüber hinaus muss auch die Nachhaltigkeitserklärung zukünftig in einem gesonderten Abschnitt des Lageberichts veröffentlicht werden und auch in einem einheitlichen elektronischen Berichtsformat, auch kurz dem ESEF-Tagging, veröffentlicht werden. Über das CSR-RUC hinaus gab es in der Vergangenheit aber auch unterschiedliche andere Standards und Rahmenwerke, wie zum Beispiel das Greenhouse-Gas-Protokoll, die GRI, die Global Reporting, dem Global Reporting Index, die SASB, die Sustainability Accounting Standards Board Standards oder auch in Deutschland häufiger genutzt der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, um hier einige Beispiele zu nennen an Rahmenwerken, die für die Berichterstattung genutzt wurden. Die Standards haben auch bisher zu einem großen Teil in der Erstellung der CSRD bzw. ESRS Berücksichtigung gefunden und es wird auch weiterhin zum Teil auf diese Standards verwiesen, wie zum Beispiel bei dem Greenhouse-Gas-Protokoll hinsichtlich der Emissionsberichterstattung. Einige der bereits erwähnten Veränderungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die CSRD sind dabei abhängig von der jeweiligen Umsetzung in nationales Recht. Und hierbei hat das Bundesministerium der Justiz am 22. März 2024 einen Referentenentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der CSRD-Richtlinie in Deutschland veröffentlicht. Das gilt als Auftakt des legislativen Prozesses in Deutschland. Basiert auf dem derzeitigen Stand des Referentenentwurfs ist in Deutschland weitestgehend von einer 1:1 Umsetzung der EU-Richtlinie auszugehen. Bis zum 19. April konnten hierbei Stellungnahmen zum Referentenentwurf an das zuständige Bundesministerium übermittelt werden. Diese wurden dann auch am 13.05. veröffentlicht und Themen der Stellungnahmen laut dem Deutschen Rechnungslegungsstandardskomitee waren unter anderem Prüfungsaspekte inklusive der Frage, wer die Nachhaltigkeitsberichterstattung prüfen darf, die Verknüpfung mit dem LKSG, aber auch der persönliche Anwendungsbereich und die Aufstellung des Lageberichts im einheitlichen elektronischen Berichtsformat, womit auch hier auf das zukünftig verpflichtende ESEF-Tagging verwiesen wird. In einem nächsten Schritt ist nun mit dem Regierungsentwurf zu erwarten, dessen Veröffentlichung zeitnah erwartet wird.
Und welche Bedeutung haben in diesem Zusammenhang die European Sustainability Reporting Standards, die ESRS? Was denken Sie, Frau Stohlmann?
Wie Sie bereits gesagt hatten, ist das Ziel der CSRD und damit natürlich auch der ESRS die Vereinheitlichung und vor allem auch die Vergleichbarkeit der unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die ESRS wurden von der Europäischen Kommission in Kooperation mit zahlreichen Stakeholdern entwickelt. Und im Rahmen der CSRD bestimmen die ESRS die Art und Weise der Berichterstattung und sie spezifizieren damit die einzelnen Berichtsaspekte bis hinunter auf eine Datenpunktebene. Während also die CSRD den rechtlichen Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung definiert, also beispielsweise das Veröffentlichungsformat des Berichts, den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen oder auch die externe Prüfpflicht, so definieren die ESRS dann die tatsächlich zu berichtenden Inhalte. Die Anwendung der ESRS ist dadurch für die Unternehmen, die unter die Berichtspflicht der CSRD fallen, also ebenfalls verpflichtend. Zum aktuellen Zeitpunkt bestehen die ESRS aus den übergreifenden Standards, den ESRS 1 und ESRS 2, sowie sektoragnostischen thematischen Standards. Die übergeordneten Standards ESRS 1 und 2 definieren allgemeine Anforderungen bzw. Offenlegungspflichten. Also der ESRS 1 Standard beispielsweise enthält Anforderungen an die Durchführung der doppelten Materialitätsanalyse oder auch die Definition relevanter Interessenträgern oder die Bewertung der finanziellen Wesentlichkeit von identifizierten Chancen und Risiken. Der ESRS 2 enthält bereits Offenlegungspflichten, die für alle Unternehmen, die im Scope des CSRD sind, zu erfüllen sind. Darunter fallen beispielsweise viele Governance-Themen, wie beispielsweise Informationen zu den Aufgaben und Zuständigkeiten der Mitglieder von Leitungsorganen oder aber auch Informationen zum Risikomanagement im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wie ich schon erwähnt hatte, gibt es zusätzlich 10 sektoragnostische Standards. Das sind Themenstandards, die in die 3 großen Themen Umwelt, Soziales und Governance unterteilt sind. Und diese Themenstandards, die definieren weitere spezifische Offenlegungspflichten und dadurch qualitative und quantitative Datenpunkte. Sektoragnostisch bedeutet in diesem Fall, dass diese Standards zunächst für alle Unternehmen zu berücksichtigen sind, unabhängig davon, von welchem Sektor sie abstammen oder zugehörig sind. Die Berichterstattung zu diesen Themen ist verpflichtend, sobald im Rahmen der doppelten Wesentlichkeitsanalyse des Unternehmens eine Wesentlichkeit des jeweiligen Themas festgestellt wurde. Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse ist einer der zentralen Begriffe im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und hier identifizieren und bewerten die Unternehmen die für sie relevanten bzw. wesentlichen Themen. Und dabei muss sowohl die Wesentlichkeit der Auswirkungen als auch die finanzielle Wesentlichkeit berücksichtigt werden. Und das ist eine enorme Weiterentwicklung des CSR-RUC. Eine Besonderheit bei den themenspezifischen Standards ergibt sich für den ESRS E1. Das ist der Umweltstandard Klimawandel. Hier hat die EU-Kommission beschlossen, aufgrund der Relevanz des Themas, dass dieser für alle Unternehmen zunächst berichtspflichtig sein soll, unabhängig davon, ob das Unternehmen in seiner Wesentlichkeitsanalyse eine Wesentlichkeit festgestellt hat oder nicht. Falls das Unternehmen eine Unwesentlichkeit von dem Thema für sich festgestellt hat, dann ist dieses in der Berichterstattung entsprechend darzulegen und zu begründen. Wenn jetzt das Unternehmen für andere Standards eine Unwesentlichkeit festgestellt hat, beziehungsweise für andere Themen, dann kann das Unternehmen dieses in ihrer Berichterstattung gerne darlegen und begründen. Es ist aber nicht wie bei dem E1er verpflichtend notwendig. Darüber hinaus entwickelt die EU-Kommission derzeit noch weitere sektorspezifische Standards oder auch gesonderte Standards für Unternehmen in Drittländern beispielsweise. Zudem wurde auch bereits ein erster Entwurf für gesonderte Standards für börsennotierte und nicht börsennotierte KMUs veröffentlicht. Der Plan derzeit ist, dass diese Rechtsakte zum 1. Januar 2026 in Kraft treten und es dann eine zusätzliche 2-jährige Übergangsphase geben soll. Da diese Entwürfe aber noch nicht finalisiert werden, sieht man sehr schön, dass sich auch hier die Regulatorik weiterhin stark in der Entwicklung befindet und man deswegen genau die Entwicklung verfolgen sollte.
Sind die CSRD und die ESRS denn nur für große kapitalmarktorientierte Unternehmen relevant?
Das ist eine gute Frage. Im ersten Schritt werden für das Geschäftsjahr 2024 große kapitalmarktorientierte Unternehmen, die aktuell auch bereits dem CSR-RUC unterlegen, berichtspflichtig. Große kapitalmarktorientierte Unternehmen, die werden anhand der Größe ihres Unternehmens definiert. Da gibt es verschiedene Größenkriterien und sobald das Unternehmen 2 der 3 Kriterien erfüllt, gilt es entsprechend als großes kapitalmarktorientiertes Unternehmen und ist damit berichtspflichtig. Hier geht es zum einen darum, ob das Unternehmen mehr als 500 MitarbeiterInnen hat, ob die Bilanzsumme größer als 25 Millionen ist und auch, ob der Umsatz größer als 50 Millionen Euro ist. Und wenn 2 dieser 3 Kriterien erfüllt sind, dann liegt entsprechend eine Berichtspflicht vor. Im nächsten Schritt für das Geschäftsjahr 2025 werden dann alle weiteren bilanzrechtlichen großen Unternehmen berichtspflichtig. Da gibt es ebenfalls wieder die gleichen Größenkriterien. Hier ist es jedoch unabhängig von der Börsennotierung des Unternehmens. Wie ich bereits erwähnt hatte, sollen dann ab dem Geschäftsjahr 2026 auch kapitalmarktorientierte KMU berichtspflichtig werden. Was man hier natürlich bedenken muss, ist, dass die Berichtspflicht, die jetzt für das Geschäftsjahr 2024 die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen betrifft, natürlich auch die Wertschöpfungskette der großen Unternehmen berücksichtigt. Und dadurch kann es natürlich sein, dass kleinere Unternehmen, dadurch, dass sie in diese Wertschöpfungskette fallen, sei es als B2B-Kunden oder als Zulieferer bereits in den Scope der CSRD-Berichterstattung fallen könnten, dadurch, dass einfach die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen auf die Zulieferung zusätzlicher Informationen angewiesen sind und dadurch gegebenenfalls auf diese kleineren Unternehmen bereits im Vorfeld schon zukommen und weitere Auskünfte einfordern.
Frau von Heimburg, der Nachhaltigkeitsbericht unterliegt zuerst einer sogenannten Limited Assurance. Was bedeutet das für das berichtende Unternehmen, für den Berichtsleser und auch für den Wirtschaftsprüfer?
Ja, die Limited Assurance sagt zunächst aus, dass bei den Prüfungshandlungen keine Sachverhalte identifiziert wurden, die die Prüfungsgesellschaft zu der Annahme veranlassen, dass die Berichtsinformationen in wesentlichen Belangen falsch dargestellt sind. Grundsätzlich sind dabei die Prüfungshandlungen weniger umfangreich als bei einer Prüfung mit hinreichender Sicherheit, bei der umfangreichere Verfahren und vertiefte Prüfungen notwendig sind, um zu einem positiv formulierten Prüfungsurteil zu gelangen, also der Aussage, dass die berichteten Informationen in allen wesentlichen Belangen mit den Berichtskriterien in Übereinstimmung erstellt wurden. Hinsichtlich der Unternehmen beauftragen diese eine Prüfgesellschaft. Häufig wird hierbei der Abschlussprüfer gewählt. Jedoch ist zu prüfen, ob dieser ebenfalls über die Kenntnisse und Kompetenzen der Nachhaltigkeitsberichtsprüfung verfügt. Im derzeitigen Referentenentwurf sollen nur Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die Prüfung der Nachhaltigkeitserklärung durchführen dürfen. Aber auch dies steht im Rahmen der nationalen Gesetzgebung noch zur Diskussion. Generell gilt, dass die Dokumentation von Prozessen und Kontrollschritten für die Nachvollziehbarkeit des Prüfungsurteils zentral und essentiell sind. Hinsichtlich der Berichtsleser ist das Verlassen auf eine unabhängige externe Prüfgesellschaft dahingehend wichtig, dass sich die Gesellschaft auf dieses Urteil stützen kann und auf dieses vertrauen kann auf Basis des aufgebauten Berufsstands der BP-Gesellschaften. Für die Wirtschaftsprüfer bedeutet es vor allem, dass erstmal die Ausweitung der zu prüfenden Unternehmen erfolgt, sprich, dass wir eine größere Menge an Unternehmen zu prüfen haben und dahingehend natürlich auch der Ausbau des Teams erfolgen muss, um diesem gerecht zu werden und natürlich auch auf Basis der neuen Regulatorik die eigenen Kompetenzen aufzubauen. Bei den einzelnen Prüfungen liegt die Auswahl der Prüfungshandlung grundsätzlich im Ermessen des Wirtschaftsprüfers und beruht auf einer Beurteilung von Risiken wesentlicher Falschaussagen im Bericht. Das heißt, dass ein risikobasierter Prüfungsansatz verfolgt wird. Prüfungshandlungen können zum Beispiel die folgenden Handlungen umfassen: die Beurteilung der doppelten Wesentlichkeitsanalyse und der darüber erfolgten Identifikation wesentlicher Themen und der Berichtsinhalte, der Durchführung von Gesprächen auf Konzernebene zu Richtlinien, Prozessen und Systemen, zu den berichteten Managementkonzepten, die Strategien, Ziele und Metriken umfassen. Ebenso die Datenplausibilisierung anhand von Trend- und Verhältnisanalysen, die Anforderungen und Prüfung von Belegdokumenten sowie die Würdigung von Datenerhebungs- und Validierungsmethoden.
Und welche Vorbereitungen sollten Unternehmen, die berichtspflichtig sind, für eine Prüfung ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung jetzt unbedingt treffen?
Grundsätzlich empfiehlt es sich, so früh wie möglich mit der Vorbereitung zu starten. Hierbei ist es in einem ersten Schritt notwendig, sich einen Überblick über die neue Regulatorik zu verschaffen und zu bestimmen, ab wann für das eigene Unternehmen die Berichtspflicht eintritt. Auch hierbei gilt es natürlich, die Ressourcen aufzubauen, sei es intern oder extern, und die entsprechenden Kompetenzen zu entwickeln. Hierbei gilt es natürlich, die eigenen Ressourcen aufzubauen oder auf externe Ressourcen zuzugreifen und entsprechende Kompetenzen zu entwickeln. Für einen ersten Überblick gibt es mittlerweile zahlreiche gute Quellen aus Kreisen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Podcasts, YouTube-Videos etc. Zum deutschen Referentenentwurf wurden beispielsweise auch vom IDW erste Videos veröffentlicht. In Vorbereitung auf die Wesentlichkeitsanalyse gilt es einzusteigen mit der Analyse der Wertschöpfungskette und auch der Analyse relevanter Stakeholder sowie der Ermittlung der wesentlichen Themen zur Erstellung der ersten Longlist. Im nächsten Schritt steht dann die doppelte Wesentlichkeitsanalyse an zur Bestimmung der Berichtsinhalte. Auch hierfür empfiehlt sich ein frühestmöglicher Beginn, da darauf aufbauend die gegebenenfalls bereits vorhandenen Managementkonzepte sowie Datenerhebungs- und Auswertungskonzepte angepasst bzw. erweitert werden sollten. Aufgrund der externen Prüfung empfiehlt es sich hierbei, in sämtlichen Schritten eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation aufzubauen.
Frau von Heimburg, Frau Stohlmann, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken und Informationen zu dem Thema.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Infos finden Sie in unserer Datenbank OLIT. Der Beitrag von Frau von Heimburg und Frau Stuhlmann, aktuelle Entwicklungen in der Nachhaltigkeitsprüfung, ist in Heft 1 2024 in unserer Fachzeitschrift Rethinking Finance erschienen. In den Shownotes finden Sie den entsprechenden Link. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir Ihnen einige Anregungen geben konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.